Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
So, jetzt kommt etwas ganz Überraschendes. Das ist jetzt die 9. Sendung,
Wolfgang. Ja, und auch die 9. Folge.
Wir wollen nämlich etwas aus der Welt schaffen, und zwar diese Verwirrung. Ich hatte einige Zuhörer auch schon verwirrt, die wussten gar nicht mehr, wo sie dran sind. Ist das jetzt die 7. oder die 6. oder die 8. oder die 9. Sendung? Es ist jetzt die 9. Sendung und damit gibt es keine 8. Sendung.
Richtig, obwohl wir 8 Sendungen bisher gemacht haben, weil wir bei 0 angefangen haben, bis 7, das sind 8 Sendungen, aber die 7., die 7 ist also...
Das wird ja noch schlimmer, wird ja noch schlimmer. Wir lassen die 8. Sendung einfach ausfallen, wir haben da große Vorbilder und diese Vorbilder heißen Kalenderreform und zwar im Jahre 1582, da wurde der gregorianische Kalender eingeführt und da war der Kalender schon so ein bisschen auseinandergelaufen und zwar um 10 Tage ging er vor und hat man einfach 10 Tage weggelassen.
Jo.
Vom 5. bis zum 15. Oktober gab es niemals auf dieser Welt im Jahre 1582 und so gibt es niemals eine 8. Sendung bei uns.
Ist einfach. Und damit das Thema jetzt ein für alle Mal erledigt. Wir sind heute bei der 9. Sendung und begrüßen alle recht schön.
Jawohl. Und nächste Sendung heißt 10.
Gut. Dann kommen wir doch gleich mal zu einer Themenübersicht. Wir haben es schon angekündigt bei der letzten Sendung. Und zwar Flachbildschirme. Wir wollen einfach mal sehen, was gibt es da zurzeit an Flachbildschirmen? Wie groß sind diese Geräte? Und vor allen Dingen diese Typenbezeichnungen, die da draufstehen. Was heißt das eigentlich? HD Ready und so. Da wollen wir nachher einen Gesprächspartner dazu hören und mal sehen, ob das ein bisschen klarer wird für uns.
Dann das ganz wichtige Thema, wenn ich mich jetzt informiert habe über Flachbildschirme und will jetzt einen kaufen, was muss ich da beachten? Es gibt viele, viele Flachbildschirme. Ich habe das selbst erlebt und ich habe mir dann mal ein Antennensignal an die Flachbildschirme legen lassen und habe dann meine Entscheidung sofort revidiert und habe mir wieder einen Röhrenfernseher gekauft. Der macht einfach im Moment, glaube ich, noch ein viel besseres Bild.
Gut, dazu hören wir nachher auch jemanden. Und dann Zukunft, ein Blick in die Zukunft. Das Forschungsministerium hat 100 Millionen Euro bewilligt für die Forschung nach OLEDs. Das sind organische Leuchtdioden. Die Industrie soll nochmal 800 Millionen drauflegen. Damit will man versuchen, in Deutschland in dieser Richtung eine Spitzenposition einzunehmen. Was sind eigentlich OLEDs? Wir werden darüber sprechen und es kommen ganz erstaunliche Sachen heraus.
Ja, und wenn man darüber sprechen will und fragt nach, hört man gar nicht allzu viel davon, weil man hält das alles noch ziemlich zurück. Man will sich die Geschäfte nicht kaputt machen. Dann werden wir noch was machen über Webradio. In der letzten Sendung hatten wir ja dieses eine Webradio vorgestellt, waren begeistert davon. Es muss nicht immer 200 Euro alles teuer sein. Wer einen PDA hat, der WLAN besitzt, der kann sich dieses Webradio selbst gestalten.
Jo, LCD, am schlimmsten LCD-Display ist das, was man immer wieder liest, aber LCD heißt ja eigentlich schon Liquid Crystal Display. Da gehört also kein Display mehr dahinter. Was ist das eigentlich? Nun, auf Deutsch ein Flüssigkeitskristallbildschirm. Und diese Flüssigkeitskristalle, das ist eine Entwicklung, die ist schon über 100 Jahre bekannt. 1904 veröffentlichte Otto Lehmann sein Hauptwerk Flüssige Kristalle. 1911 kam dann Charles Morgan mit der Struktur und Eigenschaften von Flüssigkristallen. 1936 patentierte schon Marconi Wireless Telegraph Company die ersten praktischen Anwendungen. Und 1962 erschien dann Flüssigkeitskristall als Lichtventil, ein Leitwerk in englischer Sprache bereits. Aber damals war man noch weit weg entfernt davon, einen Flachbildschirm überhaupt bauen zu können. Damals gab es Röhren überall, bei Computern, bei Fernsehgeräten, bei Sichtgeräten. Irgendwann kamen sie dann. Sie waren langsam, hatten wackelige Bilder, die wenig Kontrast hatten und mittlerweile auf der internationalen Funkausstellung haben wir gesehen riesige Wände mit unzählbaren Displays. Gute, schlechte, langsame, schnelle, teure, günstige. Die Auswahl, die Übersicht ist nahezu unglaublich. Und dann stehen überall Labels drauf. Aber was das bedeutet, das vermag ich nun gar nicht selbst zu erklären. Dazu habe ich den Leiter der Presse- und Unternehmenskommunikation von JVC, Herrn Jürgen Wilkin, am Telefon. Guten Tag, Herr Wilkin.
Schönen guten Tag.
Herr Wilkin, Sie haben es eben gehört, ich habe so ein bisschen Probleme mit diesen ganzen Bezeichnungen HD-Ready, HDDV, Full-HDDV. Was heißt das eigentlich? Sind das festgefügte Standards oder kann das jeder selbst erfinden?
Ja, es ist in der Tat wahr, dass es hier verschiedene Bezeichnungen gibt, die natürlich auch verschiedene Zeiten haben, zu denen sie quasi kreiert wurden oder an den Markt kamen. Zunächst war es hier einmal sehr wichtig, eine Zertifizierung zu machen überhaupt für das Thema High Definition. Und da war wohl auch die erste Zertifizierung der Begriff HD Ready. Also HD Ready sagt aus, dass wir hier eine bestimmte Mindestauflösung haben, aber nicht nur diese, sondern auch zertifiziert eine Spezifikation, die quasi bescheinigt, dass ein Gerät, ein TV-Gerät, in der Lage ist, ein HD-Signal entsprechend dieser Spezifikation darzustellen. Dazu zählt zum Beispiel auch der digitale Anschluss.
Und HDTV, ist das jetzt eine Erweiterung davon?
Ja, also HD Ready zunächst mal, da geht es um eine Auflösung im Bereich 1280x720, also eine HD-Auflösung. Das heißt, diese Geräte können oder sind in der Lage, HD-Inhalte, egal welche Auflösung sie haben, dann auf dieses Gerät zu übertragen, je nach Bildschirmgröße natürlich dann auch in Auflösung, in der richtigen Auflösung oder hat eben etwas heruntergerechnet, aber immer noch High Definition. Bei dem Begriff HDTV handelt es sich ebenso um ein Zertifikat, was aber eben mehr auf die Set-Top-Boxen zielte. Das heißt, die Set-Top-Boxen haben ja auch mittlerweile über die TV-Anstalten verschiedener Anbieter High-Definition-Inhalte und genau diese Spezifikation der Übertragung dieser High-Definition-Inhalte sollte hiermit dann auch zertifiziert werden.
Und was heißt jetzt Full-HDTV?
Ja, Full HDTV wäre quasi der jüngste Spross und zwar hängt das damit zusammen, dass wir doch immer mehr den Trend erhalten zu höher auflösenden Bildschirmen. Das heißt, die Bildschirme werden immer größer und sind gewünscht auch immer in einer größeren Diagonale und damit müssen wir natürlich auch mehr Bildpunkte haben und kommen dann auf das sogenannte Full HD Format und hier geht es lediglich um die Auflösung. Das heißt, Full HD sagt lediglich aus, dass ein Bildschirm eine Darstellung von 1920 mal 1080 Bildpunkten darstellen kann. Das heißt, die Anzahl der Pixel liegt bei etwas über 2 Megapixel.
Hat denn HDILA, das habe ich auch auf der IFA gesehen, hat das irgendwas damit zu tun?
Ja, HDILA, das ist eine JVC-eigene Technologie, die speziell von einem Chip oder entwickelten Chips kommt, die für diese Technologie wichtig ist. Die wird in Projektoren angewandt, entweder in Rückprojektoren oder Frontprojektoren. Und diese Chips haben die Eigenschaft, dass ich die Pixel lückenlos aneinandergereiht habe, also keine dunklen Zwischenräume für Anschlüsse oder für die Verbindung habe und damit eben eine wesentlich höhere Lichtausbeute erzielt werden kann und der sogenannte Gitternetzeffekt wegfällt.
Was heißt denn ILA?
ILA ist quasi die Bezeichnung für diese spezielle Chip. Das ist beruht auf einer JVC-eigene Lichtventiltechnologie.
Wo also quasi ist keine Abkürzung, die man so einfach übersetzen kann.
Es gibt natürlich eine Abkürzung, die etwas kompliziert ist, die aber jetzt, glaube ich, nicht viel weiterhelfen würde. Vielleicht eher der Hintergrund, dass diese Technologie quasi durch Polung bestimmter Elemente dafür sorgt, dass das Licht entweder durchläuft oder zu 100% reflektiert wird.
Es ist ja schon erstaunlich, was man da so sieht, wenn man da so an den Wänden vorbeigeht, wenn man auf der Funkausstellung war. Das sieht ja schon toll aus, was da gezeigt wird.
Ja, insbesondere geht es ja hier um große Bildschirme, die ja dann auch besonders beeindrucken, insbesondere dann, wenn sie Full HD sind oder auch Full HD sein müssen. Aufgrund der Größe werden ja die Bildpunkte immer weiter auseinandergezogen und hier wird es natürlich immer wichtiger, auch tatsächlich das Full HD zu haben. Und wenn wir zum Beispiel wie jetzt beim HD-ILA eine Bildschirmdiagonale von 1,80 Meter haben oder sogar bei dem größten der Welt mit 110 Zoll 2,80 Meter Bilddiagonale, dann wird hier diese Auflösung schon von äußerst größter Wichtigkeit sein.
Was kostet denn so ein 2,80 Meter Bildschirm?
Der 2,80 Meter ist bisher eine Studie, da gibt es also noch keinen Preis, aber es gibt einen sehr interessanten Wert. Dieses Gerät benötigt bei 2,80 Meter Diagonale als Full-HD-Bildschirm lediglich 220 Watt an Energiekosten.
Toll, das hätte ich nie gedacht.
Wenn ich mir überlege, so die ersten Philips-Farbkisten, die haben über 800 Watt aufgenommen, da hat sich ganz schön etwas getan. Wie sieht es denn mit dem Stromverbrauch der kleineren Geräte aus? Gibt es da so ungefähr eine Größenordnung?
Ja, es gibt den HDiLA natürlich auch als momentan größter 70-Zoll-Bildschirm, der auch im Handel ist. Dieses Gerät hat also 1,78 Meter die Diagonale in Zentimeter und wir liegen hier bei 187 Watt an Stromverbrauch. Das ist für diese Diagonale etwa nur ein Viertel bis ein Fünftel des Wertes, den deutlich kleinere LCD- oder Plasmabildschirme verbrauchen würden.
Wo geht die Reise hin? Ganz kurz vielleicht noch am Schluss des Gesprächs.
Wir gehen davon aus, dass wir mit der HDiLA-Technik hier einmal eine Technologie haben, die auch in Zukunft noch von sich reden machen wird. Das heißt, wir können hier mit sehr große Bildschirme sehr hochauflösend und mit sehr günstigen Energiekosten anbieten. Mhm. Natürlich wird parallel dazu der LCD-Bildschirm Plasma oder auch neue Technologien wie OLED mitreden können. Aber das ist einfach eine Entwicklung, die sich in der nächsten Zeit noch zeigen wird. Wichtig ist nur mal, dass die Bildschirme im Allgemeinen, die Flachbildschirme, sich sehr gut entwickelt haben und zum Beispiel Dinge wie Nachtsee-Effekte, die am Anfang uns sehr zu schaffen gemacht haben, dass diese also sehr, sehr sich verbessert haben und dass wir hier also Geräte haben, die einfach Spaß machen, sich ein Bild anzuschauen.
Macht es Sinn, wenn ich neu baue, dass ich in meinem Wohnzimmer oben einen Schlitz reinmache, damit ich die Displays nachher da durchschieben kann mit einem Kran?
Nein, ich gehe davon aus, dass das Ganze zwar in der Diagonale groß wird, aber im Gewicht als auch in der Tiefe weiter abnehmen wird. Wir sind ja schon auf einem sehr geringen Bereich, aber das wird irgendwann vielleicht so sein, dass wir diese Displays an die Wand anrollen können und ankleben können. Ja.
Schönen Dank für die Information, Herr Wilken.
Dankeschön ebenso.
Die Auswahl, wenn man sich ein neues Fernsehgerät kaufen will und es soll ein Flachbildschirm sein, ist nahezu unübersichtlich. Und wenn ich dann in diesen Läden stehe, das eine kommt mir vor wie ein Rasierspiegel, weil ich kann mich da drin besser sehen als das Fernsehbild. Und die anderen, die daneben stehen, die wackeln, ruckeln, als würde der Film nicht rundlaufen. Oder es gibt auch welche, die haben Farben, die sind zum Schreien, zum Weglaufen.
Einige laufen auch gar nicht, die sind einfach schwarz, weil sie irgendwie schon kaputt sind.
Oh, in so einem Laden war ich noch gar nicht. Ich denke, man braucht da eigentlich Rat und Hilfe. Und ich habe hier am Telefon den Chefredakteur vom AV-Magazin, Herrn Stefan Witzel. Hallo, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wir brauchen Hilfe. Was muss ich denn tun, wenn ich in einen Laden gehe und möchte mir ein LC-Display oder ein Plasma-Display kaufen? Und worauf muss ich denn achten, dass ich eine gute Qualität bekomme und gar nicht so viel bezahlen muss dafür?
Na, Sie haben natürlich recht, wenn ich in den Laden gehe, ist die Auswahl unübersichtlich. Das Wichtige ist, erstmal mit dem Hintergrund in den Laden zu gehen, alles was dort steht und eingestellt ist, ist nicht unbedingt das, wie man es nachher im Wohnzimmer stehen hat. Der Rasierspiegel, das stellt man ganz einfach fest, indem man den Verkäufer bittet, das Gerät einfach mal auszuschalten. Dann kann man sehr schnell sehen, ob der Bildschirm nicht reflektiert und das sollte ja nach Möglichkeit sein. Sonst sieht man im heimischen Wohnzimmer nachher den kompletten Hintergrund inklusive Sofa und Lampen. Zur Bildeinstellung, und das ist letztendlich das entscheidende Kaufkriterium, die Hersteller legen es natürlich an, dass das Fernsehgerät unter Neonlicht, wie es im großen Märkten ist, sehr, sehr brillant und hell aussieht. Darum sind in Werksauslieferungen Kontrast, Helligkeit, Farben meist auf 100% hochgedreht. Dadurch werden aber alle Filme unnatürlich, Details werden verschluckt und man sieht eigentlich gar nicht den Film so, wie er eigentlich von der Regie und vom Produzenten gedacht ist. Also ruhig mal auch den Fachhändler bitten, mal Kontrast rauszunehmen, Schärfe rauszunehmen. Am besten auch mal eine DVD mitzunehmen, die man sehr oft gesehen hat, seinen Lieblingsfilm, und den Händler bitten, die mal reinzulegen und sich anzugucken. Dann ist ein Problem im Fachhandel, dass die meisten Geräte oder nahezu alle Geräte mit sehr, sehr gutem Material eingespielt werden. Das heißt, eine Quelle ist HD-Material, teilweise vom PC, und das hat man natürlich in der Regel zu Hause erstmal nicht. Also auch hier mal umschalten auf ganz normales Fernsehprogramm. Gute Bildqualität kriegt man zum Preis ab 1200, 1300 Euro, je nach Bildschirmgröße. Bei 1200 Euro geht es ungefähr los bei 32 Zoll Fernseher, was 82 Zentimeter entspricht.
Das ist doch ganz schön viel. Wenn ich da manchmal sehe, bei so Läden, Discounter mit 4 Buchstaben, da stehen diese Teilchen da rum für 400 Euro. Was ist denn damit? Kann man die nicht kaufen? Sind die so schlecht?
Das sind dann genau die Produkte, wo ein Panel dran ist, auch mit entsprechender Auflösung, aber die Elektronik, die letztendlich das gute Bild berechnet, einfach fehlt oder mangelhaft ist. Dann sehen Sie genau die Effekte, die Sie beschrieben haben, dass Bildruckeln bei schnellen Bewegungen auftritt. Und das wollen wir natürlich im Bild nicht haben. Und Markenhersteller legen immer mehr Wert drauf, auch diese Bewegungsdarstellung fließend und flüssig darzustellen, was sich als Trend jetzt auch auf der Funkausstellung gezeigt hat.
Bildruckeln heißt ja quasi die Reaktionszeit, sagt man. Das ist also die Zeit, die diese Zelle braucht, die einzelne Zelle, um in Inhalt zu ändern, von lichtdurchlässig auf Sperren.
Ganz genau. Und je länger die Reaktionszeit ist, desto länger braucht auch das Bild zum Aufbau. Dann können Bilder ineinander verschwimmen und extrem sieht man es, wenn man sich Sport anguckt, Tennis zum Beispiel. Dann sieht man nicht den Filzball, der fließend über den Bildschirm geht, sondern immer in kleinen Abständen taucht dieser Ball wieder auf.
Wie groß darf denn maximal die Reaktionszeit sein?
Also man sollte im Moment schon darauf achten, dass man bei Markenherstellern unter 8 Millisekunden bleibt.
Das reicht, dann habe ich auch flüssige Bilder.
Wo sind wir denn da? Ich glaube bei 4, ne? Bei 4 Millisekunden?
Im Moment sind High-End-Geräte gehen schon auf 6 Millisekunden, im Computerbereich teilweise auf 4 Millisekunden.
Ah ja. Wie sieht es denn eigentlich bei Röhrenfernsehern aus? Die gibt es ja nun auch bis zu einem Meter fast in der Diagonale.
Ja, bei Röhrenfernsehern ist man, ich sag mal, bezahlbar und auch tragbar. Irgendwo bei 82 Zentimeter ist das Schluss.
Ja, ich habe mir so einen gekauft. Und, allerdings mit der Slim-Ausführung, das ist irgendwo 40 Zentimeter. Ich bin da sehr zufrieden mit.
Da hat man im Moment eher die Probleme, dass die Ränder unscharf wirken, wenn man preiswerte Geräte hat. Natürlich ist das eine Alternative und auch eine preiswertere Alternative, aber man bekommt halt nicht die Bildschirmgröße und letztendlich Bildschirmgrößen macht auch das Erlebnis aus.
Was ist denn mit Plasma-Bildschirmen? Früher hieß alles Plasma, was groß war und die Dinger, die wurden ja nun schweineheiß, muss man sagen, haben Strom verbraucht, schlimmer als ein Heizlüfter.
Und kostet dann über 40.000 Mark.
Ja, also Plasma liegt man in einem Preisbereich ab 2.000 Euro für was Vernünftiges. Da geht es los mit Bildschirmgrößen von 42 Zoll, was 107 Zentimeter entspricht. Und Plasma und LCD ist insofern vergleichbar. Man muss sich überlegen, wo man nachher diesen Fernseher auch anwendet. LCD wirkt heller, wirkt strahlender. Plasma wirkt eher natürlicher und bietet auch immer noch einen besseren Schwarzwert. Das heißt, in einem etwas abgedunkelten Raum macht Plasma eine sehr, sehr gute Figur. Da sind Bildschirmgrößen ab 107 Zentimeter möglich, dann natürlich auch entsprechend teurer. Stromverbrauch ist bei Plasmaschirmen kein Thema mehr, da der Stromverbrauch eines Plasmaschirms sich mit dem Bildinhalt verändert. Und wenn man das mal über einen Schnitt von einem Film sieht, ist es vergleichbar mit einem LCD-Fernseher.
Und die liegen bei?
Ab, je nach Größe, dann auch wieder 180 Watt bis bei einem 50-Zoll-Fernseher. 50 Zoll Plasmaschirm können es auch durchaus 300, 350 Watt.
Naja, das geht ja eigentlich. Gibt es neue Technologien, die vor der Haustür stehen, worauf man warten sollte oder was man nur wissen sollte?
Im Moment versuchen alle Hersteller eher Details zu verbessern. Was wir immer angesprochen haben, Bewegungsdarstellung zum Beispiel oder den Kontrastumfang noch zu erhöhen. Bei LCD ist ein Thema immer der Schwarzwert, der mittlerweile schon sehr, sehr gut geworden ist. Also man sieht schon auch ein dunkles Bild, was vor 2 Jahren noch ein hellgraues war. Und das sind Detailverbesserungen, die im Moment die Hersteller machen.
Ist ja eigentlich schon toll, was da passiert ist. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo ein Preis ausgeschrieben war für einen Flachbildschirm, wer den als erster realisiert. Und richtig. Da gab es nichts. Lange Jahre. Und immer Siemens kam mal auf die IFA mit so einem komischen Apparat. Das war immer dasselbe, was sie dabei hatten. War so ein Plasma-Ding. Allerdings nur in Rot hat das Ganze geleuchtet. Ja. Und als es dann so langsam losging mit dem Plasma-Ding, haben sie das Ding zurückgezogen und sind ausgeschieden aus der ganzen Konkurrenz.
Ja, richtig.
Herr Witzel, Sie haben viele dieser Tests auf Ihrer Homepage stehen, av-magazin.de, und unsere Zuhörer und auch Zuschauer im begrenzten Rahmen, die können sich die Sachen runterladen. Ist es kostenlos bei Ihnen?
Alle Tests bieten wir völlig kostenlos an.
Okay, schönen Dank und schönen Tag nach.
Bitteschön.
Ich habe mal in der Sendung von uns eine wunderbare Sache gesehen. Da gab es eine Folie und auf der Folie war etwas aufgedruckt und da konnte man auf die Folie mit dem Finger drauf drücken und da passierte etwas. Und es hieß, das ist OLED und das wird auch OLED sein irgendwann mal. Das ist riesen Tapeten sind, die ich an die Wand kleben kann, wo ein Bild drauf entstehen wird. OLED, warten wir eigentlich alle drauf. Es gibt die ersten MP3-Player, die haben OLED-Displays. Aber wann kommt das im Fernsehen, Wolfgang?
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass erstmal die anderen Technologien, die teuer entwickelt worden sind, vermarktet werden und dann wird man OLED aus der Tasche ziehen. Wie ich am Anfang schon sagte, 100 Millionen Euro stellt die Bundesregierung zur Verfügung für Forschung im Bereich OLED. Die Industrie soll nochmal 800 Millionen draufpacken. Und dabei ist diese Technologie gar nicht so neu. Bereits vor über 2 Jahren hat Epson vorgestellt einen 102 cm diagonalen Bildschirm. Der war einfach nur dünn, ganz, ganz dünn. Und der hatte 1280 x 768 Bildpunkte mit 260.000 Farben. Mittlerweile ist man viel weiter. Was ist dieses OLED eigentlich? Man hat bisher diese TFT-Monitore, das sind mit Transistoren und da wird die Polarisationsebene gewechselt. Das alles braucht man nicht. Man kann organische Kunststoffe auf Papier drucken. Und zwar hat man das ganz eindrucksvoll demonstriert bei Epson. Man hat einfach einen Tintenstrahldrucker genommen, mit einer speziellen Tinte befüllt und dann hat man das Display, ein Bild, gedruckt. Dann hat man Strom angeschlossen und nachdem dieser Strom angeschlossen war, hat das Bild geleuchtet. Und so einfach und so ist es, also dünn, beweglich, flexibel. Das einzige Problem, was man hat, die Lebensdauer, die ist noch nicht hoch genug. Und das ist auch das Kriterium, wonach man forschen muss. Die Helligkeit ist schon immens hoch geworden, muss man sagen.
Mit kaum Stromverbrauch.
Ja, das sind ja so Lumineszenzstoffe.
Partikel, ja.
Und die leuchten aus sich heraus, die erzeugen im Prinzip keine Wärme. Und das, was du sagtest, so eine Tapete, die ist gar nicht mehr so weit in der Zukunft, dass ich mir mein Zimmer mit einer Tapete bepflastere und habe draußen eine Kamera und gucke einfach, als wäre gar keine Wand da.
Wie werden denn da die einzelnen Bildpunkte angesteuert? Kommt die Matrix automatisch mit auf diese Folie?
Die kann mit gedruckt werden, denn man kann so etwas ja elektrisch leitend machen, so wie diese OLEDs ja auch elektrisch leitend sind, so kann man auch einfach Leiterbahnen mitdrucken. Das geht relativ einfach. Man wird es sicherlich in den industriellen Fertigungsverfahren noch anders machen und effizienter machen, aber theoretisch kann jeder sich zu Hause ein kleines Bild drucken, was dann auch leuchtet.
Ja, eine tolle Sache. Ich habe mal so ein Fotoapparat gesehen von Kodak, der hatte auch ein OLED-Display hinten dran, das sah gut aus, muss ich sagen. Das sah sehr, sehr gut aus.
Kennen das Gerät, Betrachtungswinkel nahezu 180 Grad. Man kann also wirklich ganz schräg von der Seite drauf gucken, wie auf ein Bild, denn im Grunde genommen ist es ja ein Bild. Noch etwas dazu, die General Electric hat ein OLED-Display entwickelt und dieses OLED-Display mit einer Fläche von 61 x 61 cm dient zur Beleuchtung. Damit macht man eigentlich nur Licht. Irgendwo so Energieaufnahme im Vergleich zur Lichtausbeute etwa 1% von einer Glühlampe. Allerdings reicht es noch nicht aus, um einen Scheinwerfer zu ersetzen. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Aber das ist eine Entwicklung, die geht in die richtige Richtung. Wir sparen Ressourcen, wir sparen Energie ein. Wir haben kaltes Licht, also ich will ja nicht unbedingt heizen, nur wenn ich im Sommer Licht brauche. Und vor allen Dingen, es wird sehr, sehr preiswert sein. Zumindest, wenn das mal ganz breit im Markt eingeführt ist.
Haben wir da jetzt die beiden ersten Themen, die wir gemacht haben, ad absurdum geführt? Müssen wir auf OLED warten und brauchen gar keine Großbildschirme mit LEDs oder mit Plasma?
Also, sagen wir mal so, wessen Fernsehgerät heute kaputt ist und er hat 15 Jahre Zeit, bis er wieder gucken will, okay, der warte. Die anderen mögen dann auf die heutige Technologie zurückgreifen.
Aber es ist schon toll, was uns da erwartet. Das ist schon ganz, ganz fantastisch. Das wird auch ganz neue Monitore geben bei Computern.
Ja, alles neu. Du kannst in die Hosentasche stecken, zusammenfalten, zusammenrollen. Ja. Tolle Zukunft kommt auf uns zu. So, was wir da hören, ist Musik aus dem WLAN. Wir hatten ja dieses WLAN-Radio auf der Internationalen Funkausstellung vorgestellt. Das erste, was ich zu Hause gemacht habe, ich habe es umgebaut auf Akkubetrieb, damit ich es auch mit in den Garten nehmen kann. Wolfgang Back macht genau das Gleiche, aber ohne Radio. Wie machst denn du das?
Ja, das ist viel besser hier, denn ich habe ein PDA. Dieser PDA hat WLAN. Und da geht man ins Internet und holt sich ein entsprechendes Radio raus. Die gibt es kostenpflichtig und die gibt es auch kostenlos. Und dann, ja, und dann drückt man drauf und dann hört man Musik. Zum Beispiel hier, ich schalte mal um auf IO Country. Was mich hier wundert ist, wer zahlt eigentlich da die GEMA-Gebühren? Hier läuft der ganze Tag über, kommt hier Musik. Tolle Musik zum Teil.
Tja, kann ich dir nicht sagen. Da müsste man sich wirklich mal darum kümmern, ob es da überhaupt sowas gibt. Ist das nicht so ein Verursacherprinzip, wenn du auf einer einsamen Insel bist, wo es keine Rechts- und Gesetze gibt, dass man da nichts an die GEMA zahlen muss?
Ja, nun, viel findet man, die sind in Amerika ansässig. Ja. Die senden da, scheinbar ist es da ein bisschen besser. Hier geht ja die Diskussion um, auch bei Podcasts, die da gemacht werden im Netz, was man an die GEMA zu zahlen hat. Und das soll es ja jetzt so eine Pauschale geben, dass man 30 Euro bezahlen muss, wenn man vorne eine Musik anspielt und hinten mit einer Musik rausgeht. Wir haben es ja anders gemacht. Wir haben unsere Musik, die wäre ja nun auch GEMA-pflichtig, die haben wir komponieren lassen und haben da was für bezahlt. Ja. Also sind wir GEMA-frei deshalb. Ja. Aber da muss man sehr, sehr aufpassen, wenn man da einfach sagt, ach, so ein Podcast, das mache ich mir auch mal und dann spiele ich mal die Beatles da rein und mal dann einen kleinen Elvis dazu. Da kann sehr schnell passieren, dass da irgendjemand kommt und hält die Hand auf.
Gut, nochmal zurück zu dem, was du da gemacht hast. Internet, Radio. Das heißt, das Radio geht ja nun weg aus diesen Radioapparaten, die wir früher hatten, sondern es wird mobil. Wir können es mit jedem Computer oder auch mit speziellen Geräten aus der Luft irgendwo empfangen. Nicht mehr nur lokal, sondern die ganze Welt, alles, was eben im Internet verfügbar ist. Und zurzeit soll es in Europa etwa 20 Millionen Hörer geben, die sich diese Podcast-Streams, diese Radioempfang aus dem Internet herunterziehen.
Und das ist eine sehr, sehr steigende Zahl. Das waren im letzten Jahr waren das nur 15 Millionen. Und ist jetzt, also das sind richtige Prozentzahlen, die da steigend sind.
Bis 2010 sollen es 31,7 Millionen sein. Ja. Also es rast ganz schön los. Die Welt ändert sich und unser Radius, dein Radio sieht ganz anders aus, als ich mein Kofferradio kenne.
Ja, dein Kofferradio ist mir einfach zu groß, denn Batterie habe ich auch im PDA drin. Ja. Wir werden das natürlich in der Beschreibung mal machen. Ich sage Ihnen da einige Adressen, wo Sie das Radio bestellen können. Das, was hier im Moment läuft, das ist eine Versuchsware. Die muss ich nach 4 Wochen soll ich die bezahlen. Bis dahin werde ich mal entweder selbst neu programmiert haben, so schwer ist das eigentlich gar nicht, oder ich nehme eine freie Version, die es Gott sei Dank hier auch im Netz gibt.
Genau. Also, nochmal kurz zusammengefasst, jeder, der ein PDA hat, kann sich Versionen eines Softwareradios aus dem Internet herunterladen und kann dann diese Radiosströme, diese ganzen Angebote, die drin sind, 14.000 hatten wir, glaube ich,
rausbekommen. Das sind wahrscheinlich mittlerweile schon 16.000 oder 17.000. Ja. Geht ja jeden Tag, gehen ja Hunderte ans Netz.
Kann sich seine Lieblingssender raussuchen und überall, wo er WLAN-Empfang hat,
ich will dann auch Radio hören. Noch eine Adresse vielleicht sagen, das ist Shoutcast, also S-H-O-U-T, Shoutcast.com. Da findet man die ganzen Adressen von diesen Radios und da findet man auch die URL, die man dann FNL eingeben muss, um das Radio zu erreichen.
Gut, schöne Sache. Damit kommen wir aber jetzt schon wieder zum Ende unserer Sendung. Und zwar unserer 9. Sendung. Dabei bleiben wir jetzt ganz knüppelhart. Und ich denke, wir haben auch wieder einige Hörer, die wir mal befragen sollten, beziehungsweise die ihre Meinung schon auf unseren Anrufbeantworter gesprochen haben.
Ja, hallo, Sascha aus Viersen hier. Hi. Streitet euch doch nicht um die Nummer der Sendung, also jetzt ob 0 oder 1 oder die erste Folge oder die erste Sendung. Einfach weiter so machen. Die Sache ist zwar lustig, aber sollte man nicht irgendwie sich drüber grellen. Okay, alles Gute für euch. Tschö.
Ja, siehste, das sagt der Zuschauer. Und wir sind mal wieder der Zeit voraus. Wir haben es geregelt. Es ist die 9. Sendung und es bleibt die 9. Sendung.
Ja, und eins muss man mal klarstellen, auch wenn ich den Kollegen Back manchmal sehr, sehr, sehr gern ärgere, aber richtig gestritten haben wir uns nie darüber.
Nee, war mehr so ein Joke, das sollte also so ein Running Gag. Ist ja auch ein paar Sendungen gerannt.
Ja. Ne? Gut, damit kommen wir jetzt so langsam zum Ende der Sendung. In der nächsten Sendung wollen wir etwas von der Fotokina machen, hier in Köln. Ja. Eine ganz wichtige Messe, die in Konkurrenz steht zur IFA, wo wir ja gerade hergekommen sind.
Und auch zur CeBIT.
Und zur CeBIT. Und da wollen wir mal sehen, was uns da erwartet. Ich denke, es wird wieder etwas Interessantes sein.
So.
Ein Zuschauer hat gesagt, 1,5 Stunden von der Fotokina schaffen wir nicht ganz.
Aber ein BÜB, ein BIT überbehalten und den Daumen in die Höhe.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.